Auf dem Weg zu den Lauberhornrennen nach Wengen legen wir einen Zwischenhalt ein für ein Après-Ski im Weinkeller vom Restaurant Wachthaus in Andermatt. Grüß euch miteinander. Nach diesem Wochenende drängt sich für uns in erster Linie die Frage auf, hat Lara Gut ein Lindsay-Wohn-Komplex? Die Antwort auf diese Frage soll dem Mann geben, der bis am letzten Wochenende nicht gewusst hat, dass es Mallory Blanc gibt. Der Bernhard Russi, Abfahrtsweltmeister und Olympiasieger von 1972. Grüß dich, Bernhard.
Guten Tag.
Du musst gar nicht so eine Schnute machen.
Ich habe gelächelt. Ich gebe alles zu.
Du hast nicht gewusst, wer Mallory Blanc
Nein,
ist.
Nein, habe ich nicht gewusst.
Wo in sensationeller Manier in dieser Weltcup-Abfahrt in St. Anton auf den zweiten Platz ist gefahren.
Ja, und weder wenn noch aber. Es gibt da überhaupt nichts zu suchen. Warum hätte es das können sein? Ich glaube, das ist eine souveräne, grossartige Leistung. Dass du zuerst mal ist eine schwere Abfahrt, he? St. Anton. Sie sieht zwar nicht so schwer aus, aber sie hat eine Haufen hängende Kurven. Es ist klar, Licht-Schatten-Verhältnisse sind in einer Abfahrt immer auch entscheidend und niemand weiss, wer was wenn gehabt hat. Aber gleich, die Leistung ist fantastisch.
Ja, du redest jetzt von einer schweren Abfahrt. Ich muss dir jetzt natürlich dort ein bisschen Paraden reinfahren. Es ist jetzt nicht in der Kategorie Cortina, wo die schwierigste Frauenabfahrt ist. Das haben wir ja jetzt. Traust du Mallory? Hast du das Gefühl, Mallory Blanc hat das Rüstzeug, um auch in Cortina auf das Podest zu fahren?
Ja, weisst du, auf das Podest fahren, da braucht es einen Haufen Zeug. Also, aber ich würde jetzt einmal eigentlich sagen,
Top Ten.
Jawohl, hat sie. Okay. Weisst du warum? Weil das hat sie am nächsten Tag bewiesen. Wenn es ein bisschen mehr hin und her geht, dass sie eine technisch gute Skifahrer ist.
Ist 9. geworden, oder?
Super-Chip, oder? Ist St. Anton vorbei?
Nein, jetzt kommt's.
Es muss ja kommen.
Hast du dir schon eine Entschuldigung überlegt für die Lindsay-Wohn?
Ja,
ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, oder? Ich weiss auch nicht,
wie wir das machen wollen. Also, wenn sie Zeit hat, ist sie gerne eingeladen. Du,
hier im Wachthaus, oder?
Ja, genau, mit einer schönen Flasche Wein zum Beispiel. Aber nein, Spass beiseite. Kurz zurückblenden, wo das Comeback offiziell geworden ist, habe ich den Finger aufgehört und gesagt, Achtung.
Ja.
Erstens.
Brandgefährlich.
Und der ist immer noch oben, gell? Der Finger ist noch nicht unten.
Aber du hast auch gesagt, lieber Bernhard, sie ist chancenlos.
Es kommt darauf an, was man meint unter Chance. Chance ist...
Ja, ein gutes Resultat einzufahren.
Nein, Haufen haben gesagt, die wird Weltmeisterin und die wird die Fahrt auf Podest.
Ja.
Und da habe ich am Anfang gesagt, das ist chancenlos.
Ja.
Weil ich sehr wahrscheinlich die aktiven Rennfahrerinnen stärker eingeschätzt habe, als sie jetzt wirklich sind.
Gut.
Das Resultat sagt. Jetzt kommt aber mein Aber.
Ja.
Ich lasse den Finger immer noch oben. Achtung, es sind Speed-Event. Aber das ganz grosse Kompliment an Lindsay ist, sie hat nie übertrieben. Sie hat den Motor nie überdreht. Sie ist auf die Basis zurückgegangen, wo sie das Gefühl hat, da fühle ich mich wohl. Ich lasse ein bisschen Platz zwischen diesen Toren. Ich gehe ein bisschen mehr ausholen und gehe dann in eine perfekte Hockey, wenn ich Zeit habe. Also sie hat technisch... 3 Rennen habe ich jetzt selber gesehen von ihr. Perfekte Rennen abgeliefert. Ich habe nicht einmal einen kleinen Wackler drin gesehen.
Ja.
Und das ist schon ganz grosse Klasse.
Ja, gut. Jetzt ist sie in St. Anton schon fast auf das Podest gefahren. Sie ist 4. geworden in diesem Super-G. Und du hast es vorhin selber gesagt. Ohne Fehler, aber nicht am Limit. Bei den Männern sagt man, wenn du nicht ans Limit gehst, dann bist du chancenlos. Kampf um die Spitzenplätze.
Ja, hat man gestern, also nie so deutlich wie gestern gesehen, in dem Riesenslalom Nadelbogen, wo sie nicht umschwenken, aber das ist effektiv so.
Hat der Frauen-Skisport einfach ein Qualitätsdefizit?
Muss aufpassen. Qualitätsdefizit würde heissen, sie fahren nicht gut Ski, oder? Das stimmt nicht. Im Riesenslalom und im Slalom ist das Niveau von doch recht vielen Nationen, ich glaube, es sind 9 Nationen in der Top 10, ist es sehr hoch. Fahrten wie eine Schifferin zu den besten Zeiten runterlegt.
Jutic Holden, Riesenkranz, Kagora.
Genau. Das zeigt schon, dass das technische Niveau, das skifahrerische Niveau der Frauen extrem hoch ist. Ich glaube aber, dass es irgendwie ein bisschen stehen geblieben ist in den Speed-Disziplinen. Und das hat natürlich einen Grund, wo ich eigentlich nicht unglücklich bin. Und ich glaube, dass Frauen vor dem Speed, vor der Gefahr, vor dem Risiko mehr Respekt haben als Männer. Und das
Sofia Gotcha hat keinen Respekt.
Ja gut, es gibt immer Ausnahmen.
Ja, aber sie gewinnt ja nicht im Moment.
Ja, kannst nicht gewinnen, wenn du keine Zeit hast. Kannst nicht gewinnen. Also, bleiben wir schnell bei der Gotcha.
Ja.
Es ist nicht nur das Jahr so, sondern sie ist ein riesen Gefahrenpotenzial für den Sport. Weil ich meine, du kiest nicht mehr manchmal so um, wie sie umgekehrt ist. Und es geht glimpflich davon. Das ist ein grosses Risiko, das man hat. Aber was ich auch will sagen, es gibt eine Haufen Nationen, die erstens im Training nicht mehr Speed trainieren. Und wenn sie nicht mehr Speed trainieren, vor allem keine Sprünge mehr trainieren, weil die Sprünge im Training auch gefährlich sind. Und es gibt einen Haufen Coach und Trainer, die sagen, ich will das Risiko nicht eingehen. Und jetzt haben wir vielleicht einfach noch 3-4 Nationen oder vielleicht maximum 5 Nationen, die da mitreden tun und in den Nationen selber noch relativ wenig.
Ja, aber du hast ja Esther Ledez beispielsweise, die A nicht aus einer Speed-Nation kommt und B fährt die noch nebendran Snowboard-Rennen.
Was ja Speed ist, automatisch. Also, ich meine, da, über die haben wir schon mehr diskutiert. Ja. Das ist ein absolutes Ausnahmetalent, auch mental, dass du das überbringst. Und Olympiasiegerin werden in zwei komplett unterschiedlichen Sportarten. Das ist natürlich unglaublich. Oder? Ja. Ja. Aber es gibt immer solche Ausnahmen.
Ob das wäre bei den Männern nicht
Ausnahmefälle, wo alle Theorien wieder lecken können, auch meine.
Ja. Ich behaupte gleich, es wäre bei den Männern wäre das nicht möglich, dass der Olympiasieger im Snowboard Riesenslalom mit dem Odermatt kann mithalten.
Du meinst, dass der Podlatschikow jetzt sein Comeback am Lauberhorn würdigen?
Ja, der Podlatschikow, oder, kommt aus einer artistischen Snowboard-Disziplin, oder? Der betreibt ja nicht drinnen, oder?
Ja, aber gleich, er könnte ja Slopestyle machen, der hat zwei Ski an den Füßen.
Ja,
da macht er fast das Gleiche.
Ja, zum Beispiel.
Müssen wir mit ihm reden.
Ja,
finde ich übrigens eine grossartige Geschichte. Nur so nebenbei.
Was findest du eine grossartige Geschichte?
Das Comeback von Podlatschikow.
Ja.
Das finde ich jetzt richtig geil. Das ist gut.
Ja.
Das ist Kultur.
Ja, ich kann dir nicht widersprechen. Okay, finde so eine muntere, da sind wir ausnahmsweise mal einig.
Ja.
Ich komme zur...
Aber noch eins zurück zur Lindsay Vonn. Ja. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Ja. Und ich habe nicht erwartet, dass sie das so perfekt anbringt.
Ja. Und Lindsay... Es ist nicht mit dem Götterli da abgetan.
Nicht?
Nein. Du musst ja ein bisschen etwas. Aber du bist ja kreativ, oder was Frauen anbelangt. Ich bin sicher, es kommt dir etwas richtig Gutes in Sinn. Die Frage, die ich am Eingang von diesem Podcast aufgeworfen habe, komme auf die zurück. Hat Lara Gutberami so ein bisschen ein Lindsay Vonn Komplex? Ich meine, wir haben letztes Jahr eine grossartige Lara Gutberami gesehen. Mhm. Serienmässig Rennen gewonnen. In diesem Winter hat sie noch keinen Sieg einfahren können. Und ich behaupte einfach, das ist der Lindsay-Wonn-Effekt. Das macht die nervös.
Ja, ich weiss nicht. Das kann ich nicht unterschreiben. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Lara andere Gedanken hat. Ich meine, sie ist in Sölden auf der Piste war, schlussendlich nicht gefahren.
Ja.
Warum auch immer. Das sind gewisse Gründe, die auch vernünftig sind, wenn man es dann macht.
Dann hat Vonn schon trainiert.
Das
ist doch, ich frage das auch darum, weil die zwei haben ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie einander nicht mögen.
Ja, dann schaue ich da dann beide einladen für das Glas Wein da.
Das hingegen, oder? Das...
Also ich würde es so sagen. Grundsätzlich spürt man, man spürt schon den Druck von der Lindsay Vonn. Und ich glaube, ich bin selber nicht dort bei diesen Rennen. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Präsenz von der Lindsay Vonn, die geht nicht spurlos vorbei. Ich meine,
du kannst ja als Lara gut nur verlieren.
Ja. Aber weißt, es sind
die ist immer noch in der Blütezeit von ihrem sportlichen Schaffen. Und jetzt kommt irgendwas, wo durch die Lindsay Vonn mit einem künstlichen Kniegelenk kommt die zurück, hat 5 Jahre nicht mehr gemacht im Skisport und ist wieder schnell. Das ist
Das also ich glaube, dass das künstliche Kniegelenk besser ist als das kaputt, das noch nicht geflickt ist. Nicht, dass das Lara hat, aber
ja.
was man nicht, ich gebe ja dir recht, dass ein gewisser aber. Druck da ist. Man muss sich vorstellen, Besichtigung, St. Anton oder dann jetzt in Cortina. Unten am Ziel warten alle Journalisten, wohin gehen sie? Sie gehen nicht nur 2, 3, 4, 5, sondern sie gehen direkt zu Lindsay Vonn und sie spielt dort die grosse Geige.
Genau, das und, macht Druck. Und Journalisten fragen gleichzeitig, oder, die Lara gut nicht als erstes irgendetwas über sie, sondern sie sprechen die Lara gut auf die Lindsay Vonn an. Und das macht sie fertig. Kann ich auch verstehen.
Das darf sie nicht fertig machen, weil es gibt andere Themen und andere Probleme im Spitzensport. Der Druck von den Gegnerinnen. Einmal ist es Lindsay Vonn und zwischendrin ist es Frederica Brignone. Mit dem musst du leben, mit dem musst du kennen umgehen. Und ich glaube, Lara hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass ich mit dem umgegangen. Übrigens einfach, ich habe ein paar fantastische Schwünge gesehen von der Lara Gut. Vor allem in St. Moritz. Mhm. Da haben ein paar Schwinge wirklich super gut gestimmt. Ja. Und wenn du die in deiner Kiste drin hast, dann kannst du sie irgendeinmal wieder auspacken. Und ich würde sie jetzt.
Also, jetzt, wenn der Cortina kommt, wo es richtig selektiv wird.
Ich würde mich hüten.
Ja. Also, jetzt gerade in Cortina, wo es wirklich selektiv wird.
Die ist zu gut. Die ist eine zu gute Skifahrerin, eine zu gute Technikerin, als dass sie in längere Zeit Probleme kommt. Der Kopf hat längere Zeit Probleme gegeben, aber das wissen wir beide nicht ganz genau, warum. Also ich weiss es nicht.
Gut. Hast du jetzt genug über Frauen geredet? Gehen wir zu den Männern und bevor dass wir dort über die grandiosen Schweizer Erfolge am Kuhnisbergli berichten, müssen wir einen Kummerbub ansprechen. Der Amon Zehnhäuser. Der Doppelmeter aus dem Wallis, der uns seit 2018 so viel Freude gemacht hat. Aber im Moment ist er in einem desolaten Zustand, das muss man sagen, hat jetzt zum vierten Mal in Serie Weltcup-Punkt verpasst. Hat schon keine letzte gute Saison gehabt, aber dort hat man es können erklären mit Rückenproblemen. Jetzt sagt er selber, der Rücken ist gut, ich habe keine Ausrede mehr. Mm-hmm. Und trotzdem sagt Didier Plaschi, der sein Mentor ist, Trainer war von ihm im Swiss Future Team, sagt, ich habe von dem noch keine anständige Kurve gesehen in diesem Winter. Was ist für dich die Erklärung, dass das nicht läuft bei Ramon im Moment?
Du, als alter Slalomheld, als libanesischer Meister.
Ja, genau.
Du bist ja libanesischer Slalommeister gewesen.
Ja. Das allein lange nicht. Du musstest die Rangliste sehen, hochattraktiv. Spass beiseite. Ich muss ein bisschen anders anfangen. Für mich ist es ein Wunder gewesen, was der Zehnhäuser auf den Slalom-Ski fertig gebracht hat. Vor 5 Jahren hat es angefangen.
2018, ja, oder? 2017, 2018 war seine erste grosse Saison, die er Olympia hat.
7, 8 Jahre.
In Korea.
Da würde ich es heute zugeben. Ich selber in mir innen habe mir nicht können vorstellen, Gottfertori, wie so ein grosser Mann mit solchen wahnsinnigen Hebeln auf 1,65 Meter langen Ski, solche enge Radien kann fahren. Die Wucht und die Bewegungen, die vorne, wo sie unten sind, die gehen ja durch den ganzen Körper auf irgendeinem Ort.
Gut, du hast ja vor ihm schon den anderen Müller gehabt, der nicht viel kleiner war, oder?
Ja, also, das ist zu einer anderen Slalomzeit.
Wieso?
Ja, weil das Carving noch nicht so perfekt war.
Müller ist 2018 Olympiasieger geworden vor dem Zehnhäuser.
Ja, ist gut. Aber vorher, meine die ganze Szenerie vorher, sind längere Ski rum und so weiter. Also, ja, gut. Aber er ist immer noch ein bisschen kleiner als der Zehnhäuser.
1,95 Meter,
Eben, das längert noch gar nicht auf die 2 Meter. Nein, mir tut das richtig weh, weil er ist ein grossartiger Sportler, nicht gewesen, sondern ist immer noch ein grossartiger Sportler mit wahnsinnig viel Fleiss. Hat gezeigt, dass man Grenzen kann überschreiten, wenn man nicht im Idealfall da ist. Und er ist nicht ideal. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das der einzige Grund sein ist. Komm, du hast vor Rückenproblem.
Die hat er nicht mehr, das sagt er selber.
Ja, er sagt, aber er hat sie gehabt. Und wer weiß, ob das in der Feinmotorik dann irgendeinem Ort gleich eine gewisse Rolle spielt. Ja. Dann sind Materialfragen.
Ja.
Und gerade im Slalom, wenn das Selbstvertrauen eigentlich weg ist, wenn du Kurven machen willst, wenn sie es nicht mehr lassen machen, dann bist du hoffnungslos verloren. Weil da wird, dort wird jetzt wirklich mehr als 100% gefahren. Das ist unglaublich.
Aber kann so ein Aspekt sein, der ist 32, hat eine schöne Karriere gemacht, hat mehr erreicht, als wir ihm alles, alle zusammen zutraut haben. Ist so möglich, dass irgendwann einmal der Wahnsinnsbiss, was es braucht, für wieder so ein Comeback, für so ein Comeback zu arbeiten, fehlt, weil du irgendwie mit 32 merkst, einen Moment, es gibt noch andere Sachen im Leben, andere schöne Sachen, und ich habe ja so viel Geld verdient, dass ich mir auch etwas leisten
kann. Da kann er nicht beipflichten. Okay. Also, weißt, 32, was ist das schon? Heute im alpinen Rennsport ist 32 nichts. Da wäre das erste richtig reif. Wir haben noch Junioren am Start, die 28 sind und so weiter, die vor der Karriere stehen, weil sie eben gut sind. Ich glaube nicht, dass ein Typ wie der Ramon oftmals genug hat. Im Gegenteil. Ich glaube eher, dass sie das Gefühl haben, ich muss noch mehr, ich will noch mehr erreichen. Das sind Rennpferde. Das kannst du nicht von heute auf
morgen weglegen. Also ist es so sehr die viel zitierte, berühmte Brechstange?
Ja. Ja, ist klar.
Ja.
Die Brechstangen, die wir übrigens sonst auch etwa nie sehen. Aber es gibt einfach wenige, die das dann nachher wieder schaffen. Und sehr wahrscheinlich ist der Slalom die heikelste Disziplin von allen.
Mhm. Vor allem im psychischen Bereich.
Ja, stell dir vor, ich meine, du kannst perfekt fahren und hängst ein und dann bist du wieder weg und dann geht es wieder 3 Wochen und so weiter.
Reden wir von einem, wo man Brechstangen praktisch nie sieht: Loic Meyer. Eigentlich wäre er der grosse Held aus Schweizer Sicht von diesem Kuhnis Bergli in diesem Slalom, wenn es nicht den Marco oder Matt gäbe. 2 Superläufe gefahren, führt nach dem ersten Lauf. Letztendlich längt es aber gleich in Anführungs- und Schlusszeichen nur für einen 2. Rang. Gibst mir recht, wenn ich behaupte, der Meyer wäre in Adelboden lieber 2. hinter einem Österreicher geworden als hinter einem Odermatt.
Also, ich muss ein bisschen aus. Ich muss, also,
du hast alle Zeit vor Welt.
Ja. Einfach nur gerade so Ja sagen, ist gefährlich. Oder? Wir sind alles Fan von unserer Skinationalmannschaft und wir sind Fan vom Meyer genauso wie wir Fan vom Odi sind.
Ja.
Ich probiere zurückblättern. Ja, ich wäre lieber hinter einem Österreicher Zweiter
als hinter einem Kitzbühel
als hinter einem Roland.
Ja.
Aber es ist mir lieber gewesen, wenn der Roland gewinnt und ich damit Dritter würde, anstatt der Österreicher, wo auf dem zweiten Platz war.
Ja. Weißt du,
es geht ein bisschen um das. Ja. Und das ist selbstverständlich. Das muss man verstehen. Und ich finde es eigentlich noch gut. Der Loic hat schon geäussert, hey, wir sind zwar Kumpel, wir sind Kollegen, wir trainieren miteinander, aber wenn es ums Rennen geht, sind wir pickelhärte Gegner. Und das ist klar. Es ist vielleicht nicht umsonst, dass der Loic ausgerechnet in dem Zielhang in Adelboden beide Mal kurz vor dem Ziel zurückgezogen hat. Das heisst, der ultimative Killerinstinkt hat er in beiden Läufen nicht gehabt. Sonst darf er im ersten Lauf nicht 14 auf einen Odi verlieren und im zweiten Lauf nicht 3 oder wie viel?
Noch ja, er ist 3 Zehntel vorne oder, bei der letzten Zwischenzeit.
Und verliert eine halbe Sekunde.
Und der Marco macht ja dort, hat dort noch einen Schockmoment, oder, kurz vor der Ziellang einfahren.
Also, der Schockmoment hat mit der Zeit nichts zu tun. Der Schockmoment war eine Beschleunigung, das wissen wir alle zusammen. Ja. Aber es ist ein Unterschied.
Ja.
Der Marco kommt auf den Zielhang zu und sagt, und ich will das Rennen gewinnen und jetzt muss ich halt etwas machen. Ja. Und der Loic, das ist ein bisschen mein Gefühl. Oder, es ist immer schwierig zu sagen, was er denkt. Kommt auf das Ecken zu und denkt, es ist alles gut gegangen, super, alles Rhythmus. Komm, ich kann ein bisschen zu sicher ein bisschen mehr ausholen. Und schon sind die 5 Zehntel weg. Es geht so verdammt schnell.
Und wir haben ja schon
oft. Das ist der Killerinstinkt, gell? Es ist ja nicht das erste Mal. Es ist ja nicht das erste Mal. Wir haben das schon ein paar Mal erlebt. Ja. Aber wir sind uns einig, dass das, sagen wir, Skifahrer ist, zum Zuschauen. Weil mehr Jahre der Beste ist im Moment, was es auf der ganzen Welt gibt. wirklich der Vater.
Ja, die feinste Klinge, oder?
Die feinste Klinge, hat mit so viel Gefühl und so weiter. Aber Marco ist halt das bekannte Rennpferd. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er mehr das Rennen verloren hat, sondern Marco hat es gewonnen. Genau. Das ist ein riesen Unterschied.
Genau. Zum vierten Mal hat er auf dem Kuhnisbergli triumphiert. Das hat nicht einmal der Ingemar Stenmark geschafft in Serie, wie es heute an vielen Orten ist fälschlicherweise dargestellt worden. Weil der Ingemar Stenmark hat zwar zwischen 79 und 82 tatsächlich viermal hintereinander den Sattelboden gewonnen, aber nicht viermal am Kuhnisberg. Ist auf der Gentenalp gsi, oder?
Ja, also, genau. Und hat nicht so viele Slalomchancen gehabt am Kuhnisberg, ja nicht.
Nein, um das geht es, aber jetzt geht es. Ja, gut, fahrt doch nicht Slalom.
Fahrt er nicht Slalom?
Nein.
Der fährt doch hervorragend Slalom.
Ja.
Das war der zweite an der Junioren-Weltmeisterschaft. Ich
glaube es nicht. Nein, das letzte Mal, wo der Marco Odermatt mit dem Slalom gefahren ist, 2018 der Schweizer Meisterschaft, hat er 4,5 Sekunden auf den Zehnhäusern verloren.
Ja, aber vorher waren die Junioren-Weltmeisterschaften, die eine Kombination gewonnen hat. Das
Kombination? Ja, aber
brauchst
nicht
Slalom
nicht
dazu. Slalom. Brauchst du Slalom zur Kombination?
Ja, aber du bist dabei gewesen, oder? Nein, du hast es eben nicht richtig miterlebt, weil du bist eingeschlafen, wo der Christian Gedina als reiner Abfahrer in Saalbach 91 hat Silbermedaille geholt in der Kombination. Aber bleiben wir bei Marco.
Ja.
Zum vierten Mal das Kuhnisbergli gewonnen. Und trotzdem gibt es Experten wie die Freund Frank Wöndl, Slalom-Weltmeister 1987, oder der Marco Büchel, die sagen, ganz so stark fährt der Odermatt in diesem Jahr nicht. Wie lässt es sich?
Einspruch.
Gut.
Einspruch.
Ja.
Ich behaupte, dass der Sieg, das ganze Rennen zusammen, in Adelboden sein bestes Rennen war, das er je gefahren ist.
Warum?
Wenn du in einer Phase bist, wo du weißt, ich bin der Beste, ich bin der Schnellste, dann kannst du einfach voll gehen und musst eigentlich nicht mehr überlegen. Oder? Dann kannst du voll gehen, bringst einfach das, wie du weißt, ich mache keine Fehler und nichts. Und gestern hat er im Riesenslalom uns allen zusammen bewiesen, dass es einen Moment gibt in diesem Rennen, wo er nur seinen Kopf arbeiten lässt. In den ersten paar Toren den Rhythmus nicht gefunden, den Ski nicht gespürt. Dann hat er nicht gesagt, Marco, ich habe das Rennen verloren. Sondern er hat sich selber gesagt, hey Marco, ruhig bleiben, such den Ski, probier den Rhythmus zu finden. Und genau das hat er gemacht.
Also das, was du im Spiegelkrieg hast angeprangert, wo du gesagt hast, dort hat er das Gefühl gehabt, ich muss im vierten Tor muss ich das Rennen gewinnen.
Gut, ich kann Marco nicht anprangern, aber ich kann probieren, eine Erklärung zu finden.
Ja.
Und jawohl, der Hintergedanke war dort schon. Wenn du so gut bist, dann musst du das Rennen nicht im dritten Tor gewinnen, sondern dann musst du die Geduld haben, zuerst in das Rennen hineinkommen und dann von Tor zu Tor ein bisschen enger, ein bisschen näher, ein bisschen direkter zu fahren. Und das hat er gestern souverän gemacht. Also wirklich souverän. Auch im zweiten Lauf, ich hatte nie das Gefühl gehabt, jetzt kommt Brechstange, bis auf den kleinen Innenskifehler, der bei ihm ab und zu ruhig dürfen kann. Er hebt sich schon. Da habe ich keine Angst. Und am schlimmsten Ort, nur so einen Innenskifehler zu machen und dann gleich noch drauf bleiben, das braucht grosse Klasse.
Das ist
klar. Aber gestern hat er den Riesenslalom, das Rennen, hat er mit seiner genialen Art und Weise, wie er Skifahrt, mit seiner Technik, mit seinem Tempogefühl und mit seinem Kopf gewonnen.
Jetzt gehen wir auf das Wengen zu, die Lauberhornrennen, wo der Marco ja in der Abfahrt Titelverteidiger ist. Er hat letztes Jahr die verkürzende und die Originalabfahrt gewonnen. Dieses Jahr gibt es keine verkürzte, ein Super-Gino dazu, wo der Sarrazin letztes Jahr konnte triumphieren. Der fällt genau wie der Kilde verletzungsbedingt.
Ja, die fehlen, ja.
Wer siehst du überhaupt jemanden, der ihm dort gefährlich werden kann?
In der eigenen Mannschaft. In der eigenen Mannschaft.
Berner Oberländer-Fraktion.
Ja, Franjo. Ja. Das ist der Typ. Das ist jetzt wirklich ein Typ. Aber ja, gut, einen Kaffeesatz lesen kann man natürlich immer. Weißt du, Lauberhorn dürfen wir einfach nie vergessen. Lauberhorn ist ein Skirennen in der Natur, mitten in der Bergwelt.
Das ist jetzt also wirklich eine Riesenüberraschung.
Ja, aber wie kein anderer. Oder? Es hat, glaube ich, niemand auf der Welt so verschiedene sonnenstrahlige, strahlige, Thermik, Schatten-Sonnen-Verhältnisse. Das spielt natürlich eine extrem grosse Rolle auf einer so langen Piste. Und gleich tun sich immer wieder die Besten durchsetzen. Das ist ganz klar. Aber ja, du hast sie angetönt, Sarrazin, Kilde, die fehlen ein bisschen. Es fehlt ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass Salz und Pfeffer in der Suppe fehlt.
Nein, nein, das
sind genug, sind andere genug rum. Ja. Aber das sind schon die, die den Motor angeheizt haben, das muss man sagen. Auch der Marco angeheizt haben. Ich glaube, der Marco unter dem Druck vom Kilde vor allem, dort hat es ja eigentlich angefangen, über das Limit auszugehen. Ja. Auch in der Abfahrt. Ruhig einmal sich auf dem Innenski retten, anstatt zu lange auf dem Aussenski warten, bis die nächste Kurve bereit ist.
Es hat in den letzten Jahren in Wengen auch immer wieder einen Österreicher gegeben, der eine sehr starke Rolle gespielt hat, Vincent Kriechmeier. Das Jahr läuft es dem österreichischen Speedteam ja nicht. Hast du ihn trotzdem noch ein bisschen auf der Liste?
Nein.
Warum nicht?
Also was heisst auf der Liste?
Für um ein Sieg zu fahren.
Nein, wenn ich jetzt einen Top-Favorit nennen müsste, wäre der Kriechmeier nicht auf dieser Liste im Moment.
Ja.
Ich glaube auch, wir alle brauchen dann zwischen ihnen immer auch wieder ein bisschen einen Beweis, dass es stimmt, oder? Dass er das Gleitvermögen nach wie vor hat, dass das Material stimmt, was ich einfach immer wieder so sage. Und ich komme halt noch einmal zurück, am Lauberhorn muss die Startnummer auch stimmen.
Ist das Problem gewesen, dass du die Originalabfahrt nie hast gewonnen?
Nein.
Du hast vorhin gesagt, oder, die Besten setzen sich in Wengen immer wieder drauf. Ich meine, du bist zwar auf der Siegerliste, aber du hast in Grindelwald gewonnen, nicht?
Eben, das ist der einzige Grund, warum ich Wengen nicht gewonnen habe. Nein, ohne Ausrede. Ich meine, Top-Favoriten, die ich in Wengen fahren konnte, sind zuerst der Karl Schranz gewesen. Und dann sind dann vielleicht meine 2 Jahre gekommen, oder meine 3 Jahre, dort sind wir aber nie dort gewesen.
Und dann ist schon Golombach
und der Klammer, oder? Und dann ist der Klammer gekommen. Dann bist du einfach, also das ist keine Ausrede, oder? Ich hätte ja wegen dem gleichen über mich auswachsen, aber ich bin, und das tut mir, glaube ich, am meisten weh, also wenn ich jetzt ehrlich bin, also einfach über das Lauberhorn.
Dass das Lauberhorn nie gewonnen hast, das tut er am meisten.
Ja, und die Woche drauf zu anderen auch noch gerade. Also ja. Nein, es tut einem weh, weil man hat es gerne.
Heute noch, immer noch.
Ja, weh, ist übertrieben. Weißt, heute bist du eher in einer Lebensphase, wo du nicht mehr das suchst, was nicht gehabt hast, sondern das suchst, was gehabt hast.
Ja.
Und it's better to be a has-been than never have been, sagen die Engländer. Und da zwicke ich mich ab und zu immer noch in die Backen oder über irgendeinen Ort, wo ich etwas spüre, dass ich überhaupt halt dürfen dabei sein. Also, ich glaube, das ist natürlich eine einmalige Situation gewesen, absolut. Nur, Lauberhorn hat man gern gewonnen. Aber es ist immer selbst. Ich habe weder die schlechte Startnummer gehabt, noch habe ich Wind gehabt, noch habe ich Fallsterne. Nichts, überhaupt keine Ausrede. Es ist einfach nicht perfekt gegangen. Fertig.
Es sind ja fast 10 Jahre vergangen seit deinem Rücktritt. an was denkst du heute noch? Welche Geschichte kommt dir als erstes in Sinn, wenn du an deine Lauberhorn-Zeit zurückdenkst?
Oh. Lauberhorn ist schon geschichtsträchtig. He? Aber
ich weiss, du hast einen Haufen Sachen, die du hier nicht darfst erzählen, oder? Weil der Podcast.
Die sind absolut menschlich und ja. Vernünftig und natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, das Verrückteste ist schon, ich habe am Lauberhorn meinen allerersten Weltcup-Punkt gemacht. Da bin ich Zehnter geworden mit Startnummer 73. Zehnter geworden.
Also ist dann nachher auch Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Gröden?
Ja, mitunter. Mitunter. Weißt du, nicht so offiziell.
Ja.
Denn,
ja.
Da habe ich ja noch gar nicht davon geträumt, dass ich je an einer Weltmeisterschaft könnte. Aber Zehnter geworden. Und wir haben auf der Wengener Alp gewohnt. Und da haben wir gesagt, ja, wir, also der Walti Tresch und wer noch alles dabei war, wir wollen auch eine Siegerehrung, obwohl als Zehnter bekommst du unten keinen Preis mehr, oder? Das ist klar. Aber wir wollten auch eine Siegerehrung. Da haben sie gesagt, ja, Moment, es kommt ein Föhnsturm und von der Wengener Alp kannst du nur mit dem Zug runter ins Dorf. Da sind wir aber runter. Und unten im Dorf haben sie gesagt, es geht nur ein Zug bis auf die Almendufer, das ist dort, wo der Slalomstart ist, also in der Hälfte. Ich weiß auch nicht, wie viele Kilometer das sind. Und der Rest müssen wir halt zu Fuss gehen. Wir haben gesagt, ja, kein Problem, dann gehen wir dort rauf, Almend. Ich muss noch sagen, nach der Siegerehrung, wo wir ja keinen Preis bekommen haben wir Hunger gehabt und auch ein bisschen Durst. Mhm. Und ich bin nicht ein Liebhaber gewesen damals vom Rotwein, im Gegensatz zu heute.
Mhm.
Haben wir dann doch als junge Burschen uns doch noch, weiss auch nicht, ein Doppelliter Chianti gekauft oder irgend so etwas und dann den genossen. Es war auf jeden Fall lustig gewesen. Wir sind dann irgendwie nicht allzu spät, wir haben am nächsten Tag Slalom müssen fahren dürfen. sind wir dann heizottelt auf die Almende raufgefahren und von dort aus zu Fuss. Man kann dir sagen, da hat uns ein Föhnsturm verwischt. Die letzten 200 oder die letzten 300 Meter sind wir im Bahngleis gelaufen und haben uns mit beiden Händen an der Zahnstange gehabt. Und wehe, du hast losgelassen, dann bist du wieder 50 Meter weiter runter gewesen. Es war pickelhart, glasig zwischen diesen Schienen. Und die einzige Rettung war, dass wir da rauf. Aha, die letzten 50 Meter haben sie da oben gewusst, dass da noch zwei kommen, haben sie ein Seil rausgetan. Haben sie ein Fixseil vom Haus, vom Hotel. Ja. An der Bahnstation ein Fixseil rausgelegt, sind wir an diesem Fixseil heimgelaufen. Also, es ist ziemlich eine Bergtour,
also, für das wir heimgelaufen. Du hast die gefährlichsten Lauberhorn-Momente, hat sich nicht auf der Piste, über einen Hundschopf oder über die Windkante ereignet, sondern auf dem Heimweg. Oder? Nach einer Überdosis Chianti.
Moment, ich glaube, wir sind aber vier gewesen, gell?
Das ist ein Doppel, okay. Ja,
genau. Aber es war gleich viel gewesen. Ja.
Ich habe gerade Minschkante angesprochen, die benannt ist nach dem Jos Minsch.
Ja.
Legendärer Bündner Abfahrer, hat er den fürchterlichen Abflug gehabt. Ich glaube, im 68 ist das gewesen, meinte ich, oder?
Nein, ist früher gewesen.
Oder im 64 ist er im Innsbruck gewesen.
Ist in Innsbruck meint
im 64, ja, genau.
Oder? Ja, aber dann ist es 566, ja, ich glaube, okay. 66, bin ich sicher. Aber du als Journalist solltest das wissen.
Ja, ich habe gemeint, dass sie im 68
war. Nein, falsch. Oder?
Wieso falsch?
Nein, es war nicht im 68.
Das wieso nicht?
Ja, einfach weil ich das weiss.
Ja, das ist null Anhaltspunkt. Das ist absolut kein Anhaltspunkt.
Ich sehe die Zahlen irgendwann noch 1966. Ja. Aber das würdest du noch herausfinden.
Ja. Aber wir müssen das nächste Mal auflösen.
Ja, genau.
Wetten wir, dass sie im 68 war und die gut.
Nein, ich mache kein Wett mehr, du musst mir zuerst die anderen auszahlen.
Du bist dran mit Zahlen, kann ich dir sagen. Das ist ein grosser Schuldenberg bei mir. Aber reden wir über den Jos Minsch.
Ja. Ja.
Du hast ihn ja noch erlebt, oder? In der finalen Phase als Abfahrer.
Ja.
Mir hat einmal der Domenico Giovanoli gesagt, sei ein starker Raucher gsi und dass er unmittelbar nach der Zielankunft gerade eine hätte hindern ziehen, hat er irgendwie im Helm hätte die irgendwie deponiert gehabt. Hast du das erlebt?
Das ist die Hälfte von der Wahrheit.
Was ist denn die ganze Wahrheit?
Er ist schon im Training immer mit Zigaretten im Helm gefahren, weil damals, also vor den, sagen wir, vor den 69er Jahren, hat man nur abschnittsweise trainiert. Also ist man ins Training gegangen, ist vielleicht Kitzbühel zum Start aus und hat drei Kurven gemacht und sofort angehalten vor dem Ausfallen, hat er den Helm abgezogen und hat eine Zigarette führen. Übrigens sind das Einzige. Die halbfranzösische Nationalmannschaft hat das auch gemacht. Willi Favre ist das auch gewesen.
Er hat Golwas geraucht oder Schittas.
Sehr wahrscheinlich, ja. Nein, aber du? Aber ich nicht. Ich kann nicht können, ich habe keinen Lungenzug können machen. Oder nachher musst du auch nicht rauchen, dann bringt es ja nichts.
Ja.
Nein, ich habe nie geraucht. Richtig, richtig.
Ja.
Der Jos Minsch ist eins von meinen allerersten Vorbilder gewesen, weil mein Vater mir erklärt hat, dass das ein grossartiger Abfahrer ist, in der Nationalmannschaft Schweizer Meister wurde und hat einen seriösen Beruf als Flugzeugmechaniker. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob man Flugzeugmechaniker gesagt hat oder einfach Feinmechaniker oder was. Und von dort weg habe ich mir gesagt, das ist mein Vorbild. Ich will Skifahrer werden, aber ich lerne einen neuen Beruf. Nicht Flugzeugmechaniker, sondern etwas anderes.
Hochbauzeichner.
Ja, und dann ist, darum habe ich natürlich eine relativ enge Beziehung mit ihm. Er ist 1970 nach wie vor in der Mannschaft gewesen, hat dann aber in den Vorbereitungen das Bein gebrochen. Und da sind 5, 6, 7 in Frage gekommen für die Weltmeisterschaften. Also ich bin da noch gar nie einer gewesen. Aber weil er das Bein gebrochen hat, ist wieder einer
ausgesucht.
Der Kurt Huttler hat die Schulter kaputt gemacht. Hampirohr auch das Bein gebrochen im Hanekschuss. Also sind da oftmals haben sie zu wenig Abfahrer gehabt für die Weltmeisterschaft. Dann haben sie halt irgendeinen Jungen ausgegraben, der in Wengen ein Pünktchen geholt hat und im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft Vierter geworden ist in Garmisch.
Jetzt hast du im Gegensatz zum Jos Minsch keinen ganz groben Sturz gehabt am Lauberhorn, meines Wissens.
Doch, aber nicht im Rennen.
Aha. Aber das ist nicht die Passage nach dir benannt.
Nein, nein.
Ich meine, es gibt ja... Weil dort ist, glaube ich, sonst niemand gestürzt.
Oder? Nein, mir ist auch lieb, dass es keine benannte Stelle gibt, wo ich einen Sturz gemacht habe. Ich bin im Haneckschuss übrigens. Okay. Unten im Loch hat es mich aufgerollt. Ja.
Ja. Ja, gut. Aber eben, es gibt den Russisprung.
Oh ja. Da kann ich nichts dafür, gell?
Eben... Wie ist das genau entstanden? Ich meine, der ist ja erst irgendwie in den 90er Jahren ist der dazu gekommen, der Russisprung.
Ja, ja, ganz spät, ja, ja, klar. Schweizer Fernsehen hat mit mir eine Serie gemacht, die hat Sport aktuell gehabt.
Aktiv, hat es von dir.
Genau. Und dort ist ein
bisschen der Hüppi hat Sport Junior gemacht und du hast Sport aktiv gemacht. Ja, so das ist es. Das ist ein Unterschied.
Es ist dort viel um Skitechnik gegangen, Kurventechnik und so weiter. Aber nachher in einem Kapitel eben auch um Springen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen eine wunderschöne Stelle haben. Ich will etwas, wo wir hinten dran Jungfrau, Eiger und das Zeug sind. Das ist in Wengen. Und da habe ich mir schon vorgestellt, dass man dort hinten sieht. Und dann haben wir aber eine Pistenmaschine gebraucht, weil wir haben einen guten Sprung müssen machen. Also es ist nicht auf Weite gegangen, sondern es ist um Vorspringen gegangen, Sprungtechnik und so weiter. Und das haben wir abgedreht, wunderschöne Aufnahmen, also schöne Schanzenbude und nachher hinten dran die Eigennordwand, Jungfrau. Im Winter, das war im März übrigens, im Winter drauf bin ich im Auto und höre in den News schwerer Sturz von Armin Assinger am Russisprung in Wengen. Spinne ich eigentlich? Es gibt's ja gar nicht, oder?
Ja.
Auf alle bin ich auf das Wengen auf und habe mich dann informiert. Und dann ist der Friedi Fuchs zu mir gekommen und hat gesagt, du, gell, ja, wir haben nicht geredet über das, aber wir haben gedacht, dass der Sprung, den du dort im März gemacht hast, dass das eigentlich ein guter Zusatzsprung wäre auf dem Lauberhorn. Und dann haben wir den gebucht. Haben aber nicht mit mir geredet, wie der Sprung soll sein. Und der Assinger hat ihn auch nicht richtig angeschaut, sonst wäre er nicht aufs Flachen runtergesprungen. Jetzt nur ein Eis. Ja. Im ersten Training.
Ja.
Der ist nicht gut gewesen. Der ist nicht gut gebaut. Aber die Idee ist gut.
Ja, ja. Und mittlerweile entspricht er zu 100% deinen Vorstellungen, der Russisprung.
Ja, ja, so Sprünge, weißt du, ob die 100% richtig sind, das ist immer auch so ein bisschen eine Frage. Eine stimmt es, das andere Mal stimmt es nicht. Eine ist es zu wenig, das andere Mal kann es zu viel sein. Darum brauchst du ihn halt eben. Eigentlich braucht es dann halt auch noch die Fahrer, die es sehen, die es checken. Oder der Trainer sagt, hey, pass auf, der geht zu weit. Ja. Heute kommt er nicht Vollgas gerade im ersten Training auf den Sprung. Ja. Das gehört eben schon auch dazu. Ja.
Wenn du das gerade ansprichst, haben wir ja gerade ein aktuelles Thema gehabt, das genaue Besichtigen in Bormio. Mhm. Relativ. Es sind viele schwere Stürze,
ja.
Also 4 grobe Verletzungen.
Ja.
Nebst unserem Gino Gavietzl vor allem der Cyprien Sarrazin mit der Hirnblutung, Josma Mettler mit 2 Kreuzbandriss. Mettler und Sarrazin sind an der gleichen Stelle angeflogen. Und es hat zuerst, oder hat es Athleten gegeben, die gesagt haben, ja, Beistein ist einfach schlecht präpariert. Es liegt an dem. Und dann hat es andere gegeben, die gesagt haben, schlecht besichtigt. Und der Paul Jacola, der beispielsweise ganz klar gesagt hat, der Sarrazin ist selber schuld. Das war einfach ein klarer Fahrfehler.
Das tut weh. Weißt du, das tut weh, wenn du so etwas hörst.
Ja.
Aber ich muss zu einem grossen Teil recht geben. Die Fehler, die passieren, kommen vom Fahrer. Es gibt 2 grosse Ausnahmen. Du verlierst den Ski, Bindung geht auf, kannst nichts dafür. Die 2. Ausnahme ist, die Piste bricht, wenn du kommst. Sie ist noch nicht gebrochen, aber sie bricht. Das heisst, du kommst an einen Ort, wo, sagen wir, die Piste wirklich hart war und jetzt aufs Mal, weil du stärker draufstehst oder mit einem anderen Winkel kommst, jetzt bricht die durch und sie geht 5 cm rein und dann schiesst sie. Das sind 2 Situationen, wo der Fahrer nichts dafür kann. Fangen wir bei der Pistenpräparation an. Stell dir vor, Bormio, wir haben 1000 Meter Höhenunterschied. Ich weiss nicht, was für die Temperaturunterschiede sind, aber es sind sicher, es können Temperaturunterschiede sein. Es kann sein, dass es unten -5 hat und oben +2 oder umgekehrt. Also, wie willst du Eine gleich präparierte Piste vom Start bis ins Ziel an. Schlicht einfach nicht möglich. Wenn du weisst, dass die Piste nicht überall gleich ist, dazu hast du eine Besichtigung, du selber, du hast deine Coach, deine Trainer, deine Serviceleute. Das muss man alles zusammen mit berücksichtigen. So einfach darf man es nicht machen. Es ist schwierig. Es ist ein Problemfall. Es ist eine zusätzliche Herausforderung. Du musst dir das einteilen, was richtig ist. Du kannst bei der Formel 1, wenn es kommt, regnen, nicht auch mit den Slicks rausgehen. Sondern du musst das Zeug irgendwie probieren, in den Griff, die Natur in den Griff zu bekommen. Der Schnee gehört dazu.
Jetzt ist ein Hans Knaus einer, der sagt, die Athleten können das gar nicht mehr im Griff haben, weil das Material, das ist so dermassen über das Limit heraus entwickelt. Und das gepaart oder mit der engsten Linie, die die Athleten fahren wollen, das kann gar nicht mehr gut kommen. Also muss man das Material entschärfen.
Da sage ich, man müsste, ja. Sage ich sofort ja, da bin ich sofort dafür. Also ich habe auch das Gefühl, dass das Maschinen sind. Das sind gefährliche Maschinen, die Ausrüstung, die ganze Ausrüstung miteinander. Ja. Wir haben ja bereits einen Versuch gemacht vor 12 Jahren.
Das heißt, 12, 13, wo man die Radio von der Riesenslalom-Ski mal oder extrem oder hat erhöht.
An den Universitäten studieren lassen, was es braucht, dass das könnte in eine Richtung gehen, wo weniger Kräfte vorhanden sind. Ja.
Dass weniger Kreuzbandrisse.
Die haben uns Vorschläge gemacht. Ja. Das Resultat war dann immer ein Kompromiss gewesen. Man hat immer Kompromiss gemacht. Und das ist das grosse Problem bei dieser Sache, oder? Du hast Theoretiker, die dir klar können sagen, wenn man das würde ändern, würde die Gefahr ich weiß auch nicht, 10, 20, 30% fallen.
Aber man muss dort auch noch sagen, wir haben ja dort im Riesenslalom, wo man von 27 auf 35 Meter den Radius erhöht hat, hast du zwar eine Zeit lang tatsächlich weniger Knieverletzungen gehabt, dafür hast du mehr Rückenschäden gehabt.
Theorie. Hm? Ja, Theorie. Das ist gut. Sie finden dann immer irgendeinen Grund, warum etwas nicht gut ist. Also, wir wissen, dass der Radius eine grosse Rolle spielt. Wird nicht einmal dort schreiben, weil wir haben ja dann auch realisiert, dass die Industrie, also die Wissenschaft, die überholt dich immer. Du kannst Regeln machen, wie du willst. Du kannst verlangen, dass der Abfahrtski 50 Meter Radius muss haben. Mhm. Das verlangen wir ja. Mhm. Aber schlussendlich fährt der Odermatt 35 Meter Radius, weil er halt einfach den Ski durchbringt. Mhm. Und weil der Ski so konstruiert ist, dass er durchgebracht werden kann. Das heisst durchbringen. Das heisst, er bringt er in die Biegung rein, dass der Radius gleich kommt.
Wir sind der Quadratur des Kreises bei dem Bernhard.
Es würde sich vielleicht lohnen, sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen über zwei Sachen. Das Gewicht vom Material und die Standhöhe. Oder Standhöhe, wenn wir uns das überlegen, der Fahrer ist heute 93 mm über dem Schnee. Das ist eine unheimliche Höhe, wo sein Fuß ist, oder? Wenn du denkst, dass du fast auf einer Stelze bist, wo kann hin und her wackeln. Das ist das eine. Und das andere ist das Gewicht. Und da frage ich mich natürlich schon, könnte man dort nicht etwas machen? Wir haben in der Formel 1, das vorher schon einmal gesagt, Gewichtsbestimmungen, die müssen wägen, das Auto muss das Gewicht und so weiter und so fort. In der Abfahrt fährt ein durchschnittlicher Abfahrer mit rund 8 Kilo an seinem Fuß. Du musst dir vorstellen, ein Hammerwerfer hat eine Kugel, die 7,26 Kilo schwer ist, habe ich extra noch geschaut.
Ist das nicht der Kugelstösser?
Das ist die gleiche Kugel.
Okay, ja. Das habe ich nicht gewusst.
Der Hammerwerfer hat einfach nur eine Kette dran oder irgendeine Schnur oder ein Seil. Ja. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du hast ein 7,5 Kilo oder 8 Kilo Kugel an deinem Fuß und dein Körper geht dort hin und der Fuß geht dort hin. Da kann gar nicht mehr ganz bleiben. Was wäre, wenn man würde sagen, wir probieren das um ein Drittel abzusetzen? Oder wir probieren, die Platte wieder wegzunehmen, die uns einfach nur die Platten allein 1,5 cm höher bringt. Also, aber das sind natürlich das sind weltaufreibende Diskussionen und schlussendlich muss es akzeptiert werden von allen. Es muss, das sage ich immer wieder, von allen, die dort mitspielen, Trainer, Coach, Ausrüster und nicht zuletzt die Athleten müssen sagen, jawohl, wir wollen etwas ändern. Und das muss einstimmig sein. Sonst musst du gar nicht anfangen. Sonst musst du gar nicht den Airbag auf ein Reglementieren nachher Ausnahmen machen.
Bin sicher, wir werden noch mal darüber diskutieren, über das Thema, aber lass uns zum Abschluss von diesem 5. Après-Ski-Talk über ein Thema reden, wo Technik die noch grössere Rolle spielt. Über den Motorsport. Paris-Dakar läuft im Moment. Und was ja kaum jemand weiss, oder was sich kaum mehr jemand mag daran erinnern.
Ja, ist eben so lange her. Ja.
Du bist Paris-Dakar gefahren, etwa 2 Jahre nach dem Ende von deiner glorreichen Abfahrt.
Vier Jahre,
okay.
Ja.
Hast du aber einen kleinen Preis bekommen, oder? Am Schluss, oder? Wie nach dem ersten Loberhorn-Punkt, oder?
Aber immerhin, ich bin an der Preisverteilung okay. In Dakar drinnen.
Bist du denn schon im Ziel gewesen, wo die Preisverteilung war?
Ganz knapp.
Wie ist das Stand dort? Dass du, Barit, muss ich auch noch sagen, es hätte nachher später ehemalige Skifahrer gegeben, wo Barit Dakar gewonnen haben. Französisch Gesamtweltcup-Sieger von der Saison 96-97 gemeint in der Luc Golfo. Das Jahr vorher hat er auch schon die grosse Kugel gewonnen. Der hat Paris Dakar gewonnen.
Auf Auto und auf TÜV. Wenn er auf dem TÜV hat er, glaube ich, nicht gewonnen, aber im Auto hat er es gewonnen.
Ja. Eben, du hast es nicht gewonnen, aber,
Du fragst mich, warum?
Ja, warum?
Jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Man weiss auch, dass ich für Subaru auch auftreten tue. Und da habe ich am Walter Frey.
Hast du von Mitsubishi auf Subaru gewechselt? Das habe ich nicht mitbekommen, den Transfer.
Nein, ich kenne keins anderes.
Okay. Wegen etwas durcheinander.
Ja, genau. Walter Frey gesagt, hey, das wär doch eine riesen Aktion, wenn Subaru beweist, dass man mit einem normalen oder fast normalen Auto das Paris-Dakar abfahren kann. Ja. Dann hat er sich überlegt, ein paar Tage später kommt er und gesagt, ja, wir machen es, aber du musst mitfahren. Er hat gesagt, nein, das war nicht meine, ich bin kein Autorennfahrer. Ja. Okay, gut. Man hat mich dann überschnurrt, das zu machen, bekomme den besten Mechaniker und so weiter, das Trainingslager in Biarritz und so weiter. Und dann habe ich das Paris-Dakar effektiv gefahren, das war etwas vom Verrücktesten gewesen, was ich je erlebt habe. Bezüglich Grenzerfahrungen, wie weit kannst du gehen, dass du nicht mehr kannst. Also ich habe in 3 Wochen geht das, habe ich durchschnittlich 3 Stunden geschlafen. Mhm. Im Durchschnitt. Mhm. Pro Nacht. Mhm.
Also, weil du einfach immer so spät bist, ins Ziel kommst.
Spät ist, ja. Meistens ist die Küche schon wieder weg für die nächsten Tag. Das ist Tatsache. Ja. Wir haben Unfälle gehabt, wir haben Reparaturen müssen machen. Das ist unglaublich.
Ja. Die Mechaniker war gleichzeitig die Beifahrer, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja.
Und, dort hat sprachliche Probleme gegeben, habe ich mal etwas hören, Leute. Also, stimmt
nur,
das?
Also nur ganz kurz, du kommst dann auf Paris und musst dann das Auto zeigen.
Ja.
Und dann tun sie das am Abend vor dem Start und dann tun sie das Roadbook, das Kursbuch aushändigen.
Wie wir im Wunderland sagen, das Roadbook,
das Kursbuch. Und von dort ins Hotel zurück bin ich gefahren und der hat da geblättert. Und dann habe ich gefragt, ist gut da mit dem Buch, he? Das ist alles gut beschrieben. Er hat gesagt, nein, ja, das ist alles auf Französisch.
Ja. Und der hat nicht Französisch können.
Französisch können.
Ja, das ist natürlich ein Problem.
Heisst, dass ich jeden Abend eigentlich die Etappen fast auswendig haben müssen lernen. Und, es ist dann auf jeden Fall gegangen. Aber wir sind eigentlich eh nicht dem Roadbook nachgefahren, sondern nur den Spuren. Wir sind immer hinten dran gewesen. Entweder hast du irgendwann noch eine Staubwolke gesehen hinter einer Ecke. Oder dann bist du Spuren angefahren.
Aber hat es ja einen Moment gegeben, wo du so rückblickend musst sagen, das hätte tödlich enden können bei dem Paris Dakar?
Ja, wir hatten einen grossen Crash gehabt. Da habe ich in der Seilwüste drinnen. Du fährst dann immer hinter den Auto und hinter einem grossen Kamion gefahren und da siehst du gar nichts mehr. Also du siehst nur noch knapp die Rücklichtli, 2 Meter hinter ihm. Und auf das Mal hat er einfach gerade nach rechts abgebogen. Und für mich war es zu spät. Die Brücke, die dort hätte sein sollen, war nicht mehr dort. Oh. Sind wir geradeaus in den Fluss runter.
Ja.
Aber schön auf allen 4 gelandet. Alle 4 Radaufhänger, wie man dem richtig, ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ist, sind alle 4 kaputt gewesen.
Ja.
Wir haben etwa 8 Stunden repariert, mit Hilfe von einem Haufen anderen Teilnehmern, die uns geholfen haben.
Mhm.
dann müssen wir den Fluss noch entlang müssen wir abfahren, dass wir wieder rausgekommen sind. Das war das Heisseste. Es hat auch Momente, wo wir wieder so einen Schaden hatten und der Besenwagen vorbeikommen ist. Und dann musst du dich entscheiden, lässt das Auto lässt an oder gehst mit dem Auto. Und dann haben wir beide gesagt, der Christian und ich, haben gesagt, nein, das schaffen wir. Wir lassen das Auto flicken und kommen nachher. Und da bin ich sicher gewesen, dass wir heim mögen, weil von dort aus, wo wir gewesen sind, sind nur 100 Kilometer bis zum Fluss, wie hat der Fluss geheißen? Weiss es nicht mehr. Fangen wir einen grossen Fluss, Niger. Bis zum Niger aber sind 100 Kilometer. Und wir sind beide sicher gewesen, da laufen wir einfach, wenn das Auto nicht mehr geht. Kein Problem. Da kommt schon eine ganz komische Einstellung.
Los, wir müssen aufhören, weil ich habe gehört, die Linzi Wonn ist draussen. sie kommt jetzt mit ihr abrechnen. Weil die Linzi ja gestresst ist, oder, vor Cortina, machen wir jetzt ein Sexend. Wir wünschen euch wahnsinnig viel Spass am kommenden Wochenende bei den Weltcuprennen in Wengen. Wir werden darüber reden nächste Woche. Ade miteinander.
Ade zusammen.